Also ich sehe, heute haben wir ein ziemliches Kontrastprogramm, würde ich sagen. Ne? Also es fing schon an eigentlich mit dem Wochenvers und ich finde es sehr gut, dass du ihn nicht ausgetauscht hast, Brigitte. Denn die schwierigen Dinge, auch das Gericht Gottes oder das Leid, was wir erfahren, ist Teil dieses Lebens. Wir alle nehmen das wahr und auch die Bibel und auch Gott verschließt die Augen nicht davor und er hat die Ohren ganz weit offen und fordert uns auf, all das im Gebet zu ihm zu bringen, auch wenn wir uns daraus nicht immer einen Reim machen können, warum jetzt die Dinge eigentlich passieren. Und Klaus, wie du sagst, warum genau das jetzt so sein muss, so schwierig, damit wir lernen oder damit Gott etwas verändern kann, das stellt uns vor Herausforderungen als Menschen, auch als Christen, die gemeinsam mit Gott und mit Jesus unterwegs sind. Und in diesem Spannungsbogen liegen wir irgendwo. Und ich sehe schon, die Predigt heute ist auch, hält diese Spannung aufrecht. Die Predigt geht heute über Psalm 19. Genau. Ja, danke, Petra. Gut, dass der Drücker hier geht. Wie komme ich auf Psalm 19? Das hängt damit zusammen, wir hatten Allianz-Bibelwoche diese Woche, von Montag bis Mittwoch in der Ekklesia-Gemeinde. Das haben wir jedes Jahr mit den evangelischen Allianz-Gemeinden hier in Rüsselsheim. Und dieses Jahr war quasi das Oberthema Psalmen. Und jeden Abend wurde ein neuer Psalm vorgestellt. Und ich hatte am Mittwoch dann die Moderation und habe mich dann vorher mit dem Psalm beschäftigt, der dran war an dem Mittwoch. Und das war Psalm 19. Und da dachte ich, oh, das ist ein Psalm, über den kann man mal was sagen, über den kann man predigen. Der ist eigentlich gar nicht so lang, 15 Verse. Und trotzdem habe ich gesagt, das ist zu viel für einmal. Wir gucken uns heute den Teil 1 an. Aber ich darf meine Frau bitten, uns erstmal den Psalm in Gänze vorzulesen.
Der Psalm ist überschrieben mit Gottes Schöpfung und Gottes Gesetz. Dem Chorleiter ein Psalmlied von David. Der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und die Wölbung bezeugt des Schöpfers Hand. Ein Tag sprudelt es dem anderen zu und eine Nacht gibt der Nächsten die Kunde davon. Sie sagen kein Wort, man hört keinen Laut. Und doch geht ein Klingen über die Erde, ein Raunen bis zum Ende der Welt, und am Himmel hat er die Sonne hingestellt. Wie ein Bräutigam am Hochzeitstag kommt sie hervor, und wie ein strahlender Sieger betritt sie die Bahn. An einem Ende des Himmels geht sie auf und läuft hinüber bis zum anderen Rand. Nichts bleibt ihrem feurigen Auge verhüllt. Das Gesetz Jahwes ist vollkommen. Es gibt dem Leben neue Kraft. Das Zeugnis Jahwes ist verlässlich und macht den Einfältigen klug. Die Befehle Jahwes sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot Jahwes ist ganz rein. Es schenkt einen klaren Blick. Die Ehrfurcht vor Jahwe ist echt und hat für immer Bestand. Die Bestimmungen Jahwes sind wahr und sie sind alle gerecht und wertvoller als das reinste Gold und süßer als der beste Honig. Auch dein Diener ist durch sie gewarnt und jeder, der sie befolgt, wird reich belohnt. Wer kann schon merken, wie oft er versagt? Vergib mir auch die verborgene Schuld und halte mich vor dem Hochmut zurück, dass er nie über mich herrscht. Dann stehe ich ohne Tadel da und werde vor großem Unrecht bewahrt. Mögen die Worte, die ich sage, und die Gedanken, die ich fasse, dir gefallen, Jahwe, mein Fels und mein Erlöser.
Vielen Dank, Chris, für den Psalm. Wir schauen uns mal den Psalm an, insgesamt. Man kann ihn in drei Teile zerlegen. Das erste, das haben wir gerade am Anfang jetzt gelesen, da geht es um die Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes beginnt, der Psalm. Da sehen wir die Größe Gottes in seiner Schöpfung um uns herum. Wenn ihr heute Morgen rausguckt, das war hier, als wir nach Rüsselsheim reingekommen sind, so ein bisschen nebelig, aber hier und da guckt auch mal der blaue Himmel durch und wir merken schon, das Licht hat eine besondere Qualität heute Morgen. Es ist noch so ein bisschen Herbst, auch wenn die Blätter alle unten sind. Der Psalmist, und das ist David in dem Fall, der Autor dieses Psalms, nimmt uns mit hinein in das Staunen der Größe Gottes, wie sie in der Schöpfung sichtbar ist. Der zweite Teil, der dann ab Vers 8 losgeht, nimmt die Offenbarung Gottes, so wie er sich vorstellt, in seinem Wort in den Blickpunkt. Für David war es im Grunde genommen die Tora, das Gesetz Gottes, die ersten fünf Bücher Mose. Für uns ist es die komplette Bibel mit ihren 66 verschiedenen Büchern unterteilt in Altes Testament und Neues Testament. Ein Wort Gottes, wo er sich ganz gezielt uns offenbart, wo er etwas von sich selbst zeigt, wie er handelt, wer er ist, was er tut, was er von uns erwartet. All diese Dinge finden wir dann in seinem Wort, die wir nicht unmittelbar in der Schöpfung selbst sehen. Und im dritten Teil, das ist dann ab Vers 12, sehen wir die Reaktion von David auf beides, was er vorher betrachtet hat. Und heute wollen wir uns aber einfach nur mal mit dem ersten Teil beschäftigen, weil der ist in sich schon so großartig, dass man alle Zeit sprengt, ja, den kompletten Psalm hier heute Morgen gemeinsam anzugucken. Und man sagt auch, diese ersten zwei Teile sind so etwas wie das große Buch in der Schöpfung, etwas, was jeder Mensch sehen kann. Die Theologen sagen auch manchmal, das ist die allgemeine Offenbarung Gottes. Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit dem Gesetz, und das war ja zunächst mal an die Juden gegeben mit Mose, die Tora, die ersten fünf Bücher Mose. Das ist etwas, wo Gott quasi im Leben und durch das Wort, was daraus entsteht, durch die Gesetzbücher, die Gesetze, die er den Juden gegeben hat, über all das, was berichtet wird, das ist die spezielle Offenbarung. Da erfahren wir nochmal sehr viel mehr über Gott, wie er handelt mit dieser Welt und wer er selbst ist. Also das bezeichnet man auch manchmal als kleines Buch, also das große Buch ist die Schöpfung. Ja, das kann jeder lesen, darin kann jeder blättern, das kleine Buch, was uns direkt als Wort gegeben wird. Und da sagt man auch dazu, das ist die spezielle oder spezifische Offenbarung Gottes. Und wir beschäftigen uns einfach mal mit dem Teil 1, mit dem großen Buch, mit der allgemeinen Offenbarung, die für jeden sichtbar ist, wenn er genau hinschaut. So, genau, da habe ich das nochmal auf der Folie drauf, damit ihr die Begriffe einfach nochmal gehört habt. Genau. Dann schauen wir uns mal den Teil 1 an und gehen mal in die ersten Verse hinein. Wir haben ja eben schon gelesen, am Anfang vom Psalm steht der David als Autor des Psalms. Und ich weiß nicht, wie weit ihr etwas über das Leben von David wisst. Die meisten wahrscheinlich schon. Also David ist ja oft auch ein Thema, eine sehr schillernde Figur, bei dem es aber auch große Tiefen gibt und große Höhen. Ja, das ist das Wunderbare im Wort Gottes, dass der Mensch nicht als ein idealer Mensch geschildert wird, sondern als ein Mensch, der fällt, der schuldig wird, der versagt und der trotzdem neue Hoffnung schöpft, dem sich Gott zuwendet und mit dem Menschen handelt. Das sehen wir ganz sicher im Leben von David auch sehr intensiv. Und David war König, aber er war vorher noch was ganz anderes, er war nämlich Hirte. Ja, also in jungen Jahren war der ganz viel draußen und von ihm wird berichtet, dass er die Schafe gehütet hat, dass er mit Löwen gekämpft hat, aber dass er auch ganz viel draußen war und die Natur beobachten konnte. David war also in der idealen Position draußen. Die Hirten hatten auch oft irgendwie nur ein Zelt dabei, wo er ganz viel von der Natur gesehen hat, den offenen Himmel bei Tag, bei Nacht. Und er hatte Zeit, all diese Dinge zu studieren und auf sich wirken zu lassen. Also mehr, als wir das heute vielleicht tun, die wir in Häusern sind. Wir haben elektrisches Licht, wir haben eine Straßenbeleuchtung, wir sehen die Sterne oft abends schon gar nicht mehr so richtig, auch weil es hier im Rhein-Main-Gebiet relativ hell ist nachts. Aber das war beim David natürlich ganz anders. Ne? Wenn jemand in Israel war oder irgendwo im Nahen Osten, in der Wüstenregion und das nachts erlebt habt, dann wird es da einfach dunkel. Ja? Dann ist vielleicht noch der Mond da und wenn der gerade nicht da ist oder nur ein Halb- oder Viertelmond, dann sieht man da fantastisch den Sternenhimmel. Das wird hier natürlich für uns ein bisschen schwieriger. Und er fängt diesen Psalm an und sagt, der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und die Wölbung bezeugt des Schöpfers Hand, lesen wir da. Genau, er beschreibt die Schöpfung, die Himmel, das, was wir sehen. Und und sagt, das ist ein Hinweis, das zeigt uns auf den, der dahinter steht. Also das Wesen Gottes spiegelt sich in seinen Werken. Das ist das, was uns David hier an dieser Stelle beschreibt. Er sagt, der Himmel in seiner Größe, und wenn wir ihn wirklich betrachten und uns damit hineinnehmen lassen, dann fängt es an, uns einfach zu beeindrucken. Wir kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich erinnere mich noch gut, ich war mal mit dem Motorrad am Mittelmeer unterwegs mit noch ein paar anderen. Und irgendwie haben wir dann abends noch irgendeine Stelle gesucht, wo wir übernachten konnten, halt mit Zelten. Die haben wir dann aber nicht mehr aufgebaut, weil es spät war und dann nicht so kalt, sondern haben einfach die Luftmatratze und den Schlafsack quasi Richtung Strand gelegt. Und dann war es einfach so, dass wir quasi unter diesem Sternenhimmel am Mittelmeer eingeschlafen sind. Und das habe ich nie mehr vergessen, schon Jahrzehnte her. Je länger ich da hochgeguckt habe, desto mehr Sterne habe ich plötzlich gesehen. Ja? Erst so die helleren, und dann wurde das immer mehr. Und dann so den Blick und die Augen haben sich dann einfach auch daran gewöhnt. Und dann dachte ich, ach du Schande, also zählen brauche ich erst gar nicht anfangen, da werde ich auch diese Nacht nicht mehr fertig. Ich bin dann auch irgendwann eingeschlafen unter diesem Sternenhimmel. Weil das ist so großartig, was man da sieht. Und man merkt, als Mensch ist man so klein im Grunde genommen. Man schwirrt da auf der Erde, dem Planeten der Erde, durchs Weltall, wenn man sich das mal so vorstellt. Und die Sterne sind drumherum, teilweise näher, teilweise ganz weit weg in Dimensionen, die wir uns gar nicht mehr richtig vorstellen können. Und wir sehen die einfach und denken, wow, ich bin so klein wie ein Staubkorn. Und das ist so großartig, was ich hier erblicke, dass ich einfach aus dem Staunen nicht mehr herauskomme. Also David macht hier sehr deutlich, dass wir das Wesen Gottes in seinen Werken sehen können. Und wir nehmen Attribute Gottes wahr, so Dinge wie Schönheit. Ja, also wenn man den Himmel betrachtet, dann haben wir manchmal das Gefühl, das ist so schön und wunderbar gemacht. Aber auch wenn wir im Kleinen gucken, Pflanzen, Blumen, wenn man sich so ein Blütenblatt einer kleinen Blume betrachtet, und sei sie noch so klein, wenn man da ganz nah rangeht und plötzlich sieht, wie filigran die gemacht ist, wie viel Struktur da drin steckt. Also nur vom Angucken, ohne dass ich weiß, wie die aufgebaut ist oder so, denke ich schon, wow, wie cool ist das denn eigentlich? Wir sehen, nehmen die Komplexität in dieser Welt wahr, und je mehr wir durch unsere Naturwissenschaften erkennen, desto mehr sehen wir, wie kompliziert die Dinge gemacht sind. Das ist unfassbar. Je mehr wir forschen als Menschen, je tiefer wir reingucken in die kleinsten Dinge, ja, so mit dem Makro quasi, mehr und mehr verstehen, wie Pflanzen aufgebaut sind, wie Zellen funktionieren, wie wir mehr und mehr verstehen, wie Gene da sind, die den Bauplan für Leben enthalten, also mehr und mehr ins Kleine hineinschauen oder aber zusammen mit den Astronomen mehr und mehr in dieses All, in die Größe hineingehen, desto mehr sehen wir, wie kompliziert, wie komplex sind denn eigentlich diese Dinge aufgebaut, dass das überhaupt funktioniert. Das ist Wahnsinn im Grunde genommen. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie beständig die Dinge sind. Die Welt zerfällt nicht einfach. Ja, es gibt eine der großen Herausforderungen in der Astronomie oder in der großen Dimension ist, man kann ja Gleichungen für die Gravitation und so weiter aufstellen, und da gibt es sogenannte Konstanten drin, Naturkonstanten. Ich meine, es wären 7 oder 8 Stück, ich habe es nicht mehr recherchiert jetzt vor der Predigt. Also es sind eine Reihe von Naturkonstanten, die in den Formeln drin stehen, die zum Beispiel die Anziehung zwischen Massen beschreiben. Und die haben einen bestimmten Wert, den kann man mittlerweile auch relativ genau berechnen. Und man weiß, wenn dieser Wert nur ein bisschen abweichen würde von einer dieser Naturkonstanten, dann würde alles auseinanderfallen, dann wäre das nicht mehr beständig. Ja? Dann würde die Erde zum Beispiel aus ihrer Umlaufbahn rausgetrieben werden, ja? oder angezogen werden und würde nachher letztendlich in der Sonne irgendwie reinplumpsen, explodieren oder wie immer das danach aussehen würde. Also man sieht, je mehr man weiß, wie fein abgestimmt die Dinge sind. Und nur durch diese feine Abstimmung sind sie überhaupt beständig. Ja? Und Beständigkeit ist wichtig, sonst könnte Leben hier nicht existieren. Und gleichzeitig gibt es eine gewaltige Vielfalt an Dingen. Ja? Kleines und Großes. Und wir sehen, und David nimmt das hier wahr, all das sind offenbar Dinge, Werke Gottes und auch Attribute Gottes. Gott hat das Große im Blick und das Kleine. Ja. Er hat die ganze Welt im Blick und meine Urgroßmutter sagte immer mal, ich glaube, ich habe es schon mal zitiert, sie weiß gar nicht genau, wo im Himmel all diese vielen Leute hin sollen. Ja, das ist eine Frage der Dimension letztendlich. Und trotzdem hat er jeden Einzelnen von uns im Blick. Das sagt uns sein Wort und er weiß, was wir denken, er weiß, was in unserem Herzen drin ist. Das ist doch verrückt. Das übersteigt völlig unsere menschlichen Möglichkeiten und auch die Vorstellungen tatsächlich. Und dennoch erscheint es genauso. Gottes Werke sind ein Zeichen seiner Größe und Herrlichkeit. Und er bekommt uns Ehrfurcht. Und manche Leute fahren sogar, weil sie so begeistert sind von den Dingen, die sie beobachten, bis an den Polarkreis und weiter, um sowas wie die Polarlichter sehen zu können. Ich habe mit einem Kollegen dieses Jahr zusammengearbeitet, der war dann Anfang des Jahres in Lappland, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um mit seiner Frau gemeinsam Polarlichter ansehen zu können, weil das muss so ein fantastisches Erlebnis sein, diese Lichter da oben am Himmel zu sehen. Die sind ja gar nicht so hell und man braucht ziemlich gutes Wetter und es gibt viele, die fahren dahin und fahren eigentlich, ohne sie gesehen haben, wieder zurück. Der Kollege war zweimal da, jetzt beim zweiten Mal hat es dann am letzten Tag geklappt, weil das Wetter muss natürlich auch aufklaren und je weiter nördlich ihr seid, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, diese Polarlichter zu sehen. Die hängen ja auch mit der Sonnenaktivität zusammen und das ist also so eine Geschichte. Aber der war so begeistert davon, ja, dieses Leuchten zu sehen und das ist nur ein Effekt, den wir als Menschen wahrnehmen, den wir schon als großartig empfinden. Und ich glaube, dieses Empfinden, was wir haben und was wir mit David hier teilen, das ist dieser Hinweis, das ist das, was in uns Menschen hineingelegt ist, was in der Lage ist, diese Größe des Schöpfers wahrnehmen zu können. Hier ist ja im zweiten Teil des Verses 2 dann die Rede von der Wölbung. Das kann man auch anders übersetzen mit Weltall oder mit der Ausdehnung, mit der Feste. So kann man dieses hebräische Wort ebenfalls übersetzen. Und auch das zeigt in seiner Größe, wenn man diese ganzen Planeten und so weiter betrachtet, des Schöpfers Hand, wie es in diesem Vers ausgedrückt ist. Und ich sage mal, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ihr einen Handwerker beauftragt, euch irgendetwas zu bauen, etwas herzustellen. Ich weiß ja, der eine oder andere hat vielleicht schon mal einen Schrank beim Schreiner Maß anfertigen lassen. Ich komme ja aus einer Schreinerfamilie und mein Vater hat manchmal besondere Möbelstücke gemacht für Kunden, die ihn beauftragt haben. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass er mal so einen Massivholz-Eicheschrank, der noch so einen geschwungenen Kranz oben hatte, wo Füllungstüren dran waren, hergestellt hat und der wird dann beim Schreiner, solche Möbelstücke werden immer in der Werkstatt schon mal aufgebaut, da werden die Türen eingepasst, da wird geguckt, passt alles zusammen, da wird noch nachgearbeitet und da wird unheimlich viel Sorgfalt investierend, damit dieser Schrank nachher perfekt aussieht. Ja, da ist jede Kante gebrochen. Also ich kaufe manchmal Dinge, was weiß ich, im Supermarkt, irgendwas aus Holz und dann nehme ich das in die Hand und denke, wow, die Kanten, die sind scharf. Ja, also wenn die nicht gebrochen sind und aus der Maschine kommen, kann man sich fast die Hände dran schneiden. Und eigentlich ist eine gebrochene Kante, wo der Schreiner nochmal mit dem Glaspapier drüber geht und diese Kante bricht, sodass die nicht mehr ganz so scharf erscheint und man sich auch nicht mehr dran verletzen kann, ist ein Zeichen für die Güte dieses Möbelstücks, was hergestellt wird. Also ich kann euch das ganz sicher sagen, weil ich stand als Kind oder Jugendliche Stunden in der Werkstatt meines Vaters und habe Bekleidung, Massivholz, Bekleidungsleisten, die um so Türfüllungen rumgemacht wurden, gebrochen mit dem Schleifpapier. Einen ganzen Haufen, ein Riesenstück. Wenn die wieder einen größeren Bau da hatten, den sie machen mussten, dann waren das, ach du Schande. Uiuiui, und ich wollte eigentlich mit meinen Kumpels spielen und musste diese Kanten da brechen von diesen Leisten, weil die kommen aus der Fräse und dann sind die scharfkantig. Ne? Also das Profil wird dran gefräst, aber die müssen dann nochmal nachbearbeiten werden, wenn es gut werden soll. Und ich finde, das können wir in der Schöpfung erkennen. Die ist rund, da sind die Kanten gebrochen. Und wir sehen das auch zum Beispiel beim Musikinstrument und ich nehme gerade mal die Flöte meiner Frau. Auch hier, wenn wir so eine Flöte betrachten, und das ist jetzt keine, die 10.000 Euro gekostet hätte. Da gibt es ja nochmal ganz andere, sehr hochwertige Stücke. Also ich finde, bei Musikinstrumenten kann man es auch wirklich sehen, das sind für mich Künstler, die solche Instrumente anfertigen. Ja? Wenn man da schaut, da ist alles abgerundet, da gibt es keine scharfe Kante, da hat alles sein Maß. Das sind diese Klappen, hier, die könnt ihr betätigen und ja, irgendwie kriegt man da dann das sogar noch die richtige Melodie raus, keine Ahnung. Die funktionieren, die gehen reibungslos, die öffnen und schließen. Das gibt es Fischhäute unter den Klappen, die Klappen abdichten. Und das ist ganz wichtig, weil es ist immer mal das Problem, und das sagt mir dann meine Frau, ich höre das gar nicht mal, sagt sie, oh, da ist wieder eine Fischhaut nicht mehr ganz dicht, weil sie älter geworden ist, der Ton kommt nicht mehr sauber, dann schließt die nicht mehr dicht. Und dann muss das Ding wieder zum Handwerker, der das wieder in Ordnung bringt, der dann eine neue Fischhaut draufbaut. Dieses Gestänge hier, völlig faszinierend, ganz gerade. Da passt alles. Ich habe keine Ahnung, wie die Teile da drauflöten auf das große Rohr. Also das ist Handwerkskunst. Und diese Flöte und bei den teuren vielleicht noch mal mehr, die spiegeln das Können des Handwerkers wieder. Ja, deshalb haben die Größen, die ganz bekannten Musiker, auch oft irgendwelche Instrumente, die man gar nicht mehr bezahlen kann, glaube ich. Wir waren letztens im Hafen in einem Konzert mit zwei Harfen im Rheingau. Und da haben wir dann auch gelesen, die eine Harfe wurde leihweise von der weltbesten Hafen, vom weltbesten Hafenhersteller irgendwo in den USA, dem Künstler zur Verfügung gestellt. Ne? Der hat dann noch ein bisschen Werbung davon gemacht, aber so eine Harfe ist auch fantastisch gebaut. Ja. Ich stell die mal wieder zurück, damit sie nicht kaputt geht. Also, was ich uns damit einfach zum Ausdruck wollte, ein großartiges Werk spiegelt sich immer wieder, der Handwerker selber spiegelt sich, wenn man die Dinge in die Hand nimmt und genau anschaut. Und das sehen wir in der Schöpfung. Ja, wir sehen, wow, das ist so großartig gemacht. Und wir sehen auch, die Dinge ergänzen einander. Das Kleine gibt ein großes, gesamtes Bild. Das sehen wir in der Schöpfung. Da sind Wolken da, da kommt der Regen, den die Erde wieder braucht, die Pflanzen zu wachsen. Das eine ergänzt das andere. Und wenn wir jedes einzeln für sich betrachten, dann sehen wir manchmal gar nicht mehr so die Zusammenhänge. Das ist ein Problem aus meiner Sicht in der Wissenschaft, wo wir uns detailliert mit den kleinsten Dingen auseinandersetzen, die erforschen und betrachten und uns dabei manchmal der große Zusammenhang für das große, wunderbare Ganze verloren geht. Ne? Das, in der Gefahr stehen wir immer ein Stück weit. Dann kommen wir zu Vers 3 und das ist wunderbar übersetzt hier in der Übersetzung. Das wird nämlich sehr unterschiedlich übersetzt. Der Übersetzer hier, das ist die neue evangelistische Übersetzung, schreibt, ein Tag sprudelt es dem anderen zu. Wie cool ist das denn? Es sprudelt ein Tag dem anderen zu und eine Nacht gibt der nächsten Kunde davon. Oft wird es auch übersetzt, ein Tag erzählt es dem anderen. Aber dieses Sprudeln, das Wort, was da steht im Hebräischen, kann man mit Sprudel übersetzen, das drückt es viel schöner aus, finde ich, weil Erzählen ist nicht intensiv genug. Also man hat das Gefühl, ein Tag kann gar nicht anders, er muss es dem Nächsten weitergeben, die Großartigkeit der Schöpfung. Und das, ich habe mal gelesen, dass jemand gesagt hat, die Schöpfung drückt das aus, die Kreativität Gottes, die aus ihm heraus muss. Weil sie so groß ist, dass sie sich sozusagen ihre Werke schafft. Und ich glaube, das können wir hier in der Schöpfung erkennen. Das sprudelt. Da kommt, wir sehen das Leben. Wir sehen selbst das Leben, wenn wir Wüste betrachten, weil selbst in der Wüste gibt es Leben. Und deshalb fand ich das wunderbar ausgedrückt hier von David. Ein Tag sprudelt es dem anderen zu. Der Tag, das geht gar nicht anders. Ja, das muss raus, ja, dieses Lob Gottes. Und eine Nacht gibt der Nächsten die Kunde davon. Gottes Kreativität bahnt sich ihren Weg in der Schöpfung. Und wenn wir wahre, offene Augen haben, dann können wir das, glaube ich, auch sehen. Und sie ist lebendig und unerschöpflich, hat man auch das Gefühl. Ja. Mir ging es vorletzte Woche so, ich bringe jetzt ab und zu mal meine Enkelin in den Kindergarten. Da muss man bei uns die Straße so hinter, dann biege ich links ab auf so einen Feldweg zum Kindergarten hoch, dann kommt er da schon bald. Und da war ich auf dem Rückweg und da habe ich immer einen ganz, ganz tollen Blick. Da schaut man dann so linker Hand ins Feld und man kann ziemlich weit gucken. Der nächste Ort, den man dann so schon relativ weit hinten sieht, ist Wiesbaden-Ickstadt. Da gibt es so einen schönen, markanten Wasserturm, das erkennt man immer. Und dahinter erstrecken sich dann schon die ersten Taunushügel. Ja, da sehe ich zum Beispiel den Kellerskopf, da entspringt der Bach, der bei uns durch den Ort fließt in Wallau. Und wenn ich dann weiter rüber gucke, gucke ich Richtung Langenhain hoch, da sehe ich den Funkturm, da kommen also so die Berge. Und ein bisschen weiter rechts läuft da so wunderbar in Wiesen aus. Also es ist ein unheimlich schöner Blick. Und der Tag war wunderschön, ein blauer Himmel, die Sonne war schon da, obwohl es nachts noch relativ frisch war. Und es waren fantastische Wolken da, so wie ich sie nicht so oft sehe. Also so richtig markante Wolken, die so wie ein Schleier teilweise nach unten gingen. Und einfach wunderschön. Und dann ist links neben mir im Grunde genommen an dem Weg noch eine Pferdekoppel, ja, mit einer saftigen Wiese, die noch vom Tau benetzt war. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, ob an dem Tag auch Pferde auf der Koppel waren. Also das ist einfach toll. Und obwohl ich einen Termin hatte, wo ich hin musste, dachte ich mir, nee, ich nehme jetzt einfach mal 2-3 Minuten und bleib hier einfach mal stehen und genieße das. Und dann, wenn man sich die Zeit dazu nimmt, kommt man tatsächlich ins Loben. Das ist unweigerlich, finde ich. Wenn man diese Schönheit sieht und wie das zusammenspielt und von den Farben her und das Herbstlaub hat man ganz weit hinten im Wald erkennen können und dann so ein bisschen Nebel noch da drin und da kann ich einfach nur staunen. Ja? Das ist auch schwierig in Worte zu fassen und ich freue mich immer über diesen Weg. Wenn es trübe ist, sieht es alles nicht mehr ganz so schön aus, aber ich weiß, es ist immer noch da alles. Die Sonne ist auch dann noch da, der blaue Himmel. Das ist etwas Wunderbares. Und David sagt uns, dafür braucht es überhaupt keine Worte. Sondern David sagt hier, das heißt, ein Tag sprudelt es dem anderen zu und eine Nacht gibt dem Nächsten die Kunde davon. Sie sagen kein Wort, man hört keinen Laut. Und doch geht ein Klingen über die Erde, ein Raunen bis zum Ende der Welt. Das ist fantastisch beschrieben, finde ich, weil die Schöpfung spricht nicht in uns, in Worten, aber sie spricht auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt das auch schon erlebt. Und interessant ist, also die Schöpfung spricht visuell zu uns. Ja, wir können das mit unseren Augen sehen und erkennen und begreifen. Und interessant ist, diese visuelle Sprache ist sozusagen eine Sprache, die können alle Völker dieser Welt verstehen. Weil dazu muss ich keine Sprache können, die sehe ich und die kann ich wahrnehmen, sofern ich sehen kann. Für jemand Blindes wird das schwieriger, dem müsste man es beschreiben. Und das ist ja auch genau das, was Paulus dann aufgreift, diese Schöpfung, die quasi Zeugnis gibt von ihrem Schöpfer, in Römer 10, Vers 18, wo er sagt, nun frage ich, haben Sie die Botschaft etwa nicht gehört? Also die Botschaft, dass ein Schöpfer existiert? Aber natürlich haben Sie sie gehört, sagt er. Ihr Ruf ging ja über die ganze Erde, Ihre Nachricht bis ans Ende der Welt. Gott spricht in seiner Schöpfung, in seinem großen Buch, in seiner allgemeinen Offenbarung visuell zu uns. Und jeder kann es erkennen. Und jeder kann da hinkommen und sagen, da steht etwas Großartiges dahinter. Lass mich den, der dahinter steht, anbeten. Lass mich den suchen. Also eigentlich fordert es eine Reaktion von uns Menschen heraus. Und die Schöpfung spricht überörtlich und überzeitlich. David hat diesen Psalm vor vielen, vielen Hunderttausend oder vor tausenden Jahren, kann man sagen, geschrieben. Und trotzdem spricht er noch genauso heute zu uns, weil wir erleben im Grunde genommen mehr oder weniger die gleiche Schöpfung, wie David sie gesehen hat. Wir könnten sagen, wir sind mit David in der Wüste, wir hüten Schafe und sehen das. Ja, vielleicht sah es ein bisschen anders aus, aber die Sterne waren da, die Sonne war da, er hat im Nahen Osten gewohnt, hat jetzt vielleicht ein bisschen einen anderen Blick darauf gehabt. Aber all das sehen wir genauso wie David damals und wir können ihn verstehen, weil wir genau das Gleiche vor Augen haben. Und es ist, ja, egal wo wir wohnen. Sarah sagt mir immer mal, meine Schwiegertochter Sarah, die aus Indien kommt, es gibt einen Unterschied zu hier. Sie hat im Grunde genommen keine Jahreszeiten. Die Tage sind viel gleicher. Und sie nimmt es jetzt sehr stark wahr, dass jetzt die Tage ziemlich kurz geworden sind. Es wird sehr früh dunkel und spät hell. Und sie muss sich erstmal damit ein bisschen auseinandersetzen und das auf sich wirken lassen. Das ist in Indien anders. Die sind viel näher am Äquator. Da sind die Tage viel gleicher. Und der Gerd hat erzählt, die waren ja in Afrika, Waisensbesuchen in Tansania, abends im Restaurant, da wird es schlagartig dunkel. Da gibt es eigentlich kaum so etwas wie eine Dämmerung. Das liegt an der Nähe vom Äquator und wie die Sonnenstrahlen dann auf die Erde treffen. Also das ist schon anders. Es gibt schon nochmal Unterschiede. Und dennoch ist die Sonne die gleiche in Indien und in Afrika wie hier in Rüsselsheim. Und die war es auch schon bei David, der das hier beschreibt. Also Gottes Schöpfung spricht überörtlich, wir können sie wahrnehmen, egal wo wir wohnen, vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen ist sie gleich und sie ist überzeitlich, sie überdauert die Zeit. Das finde ich sehr spannend und deshalb ist uns das, was David hier schildert, auch sehr nah, ne? Weil es ist unsere Welt, die er hier beschreibt. Genau, die Schöpfung bietet Schönheit, sie weist auf den Schöpfer hin, sie teilt uns aber jetzt nicht Näheres mit, ob Gott bestimmte Erwartungen an uns hat, ob er Ideen hat, wie wir leben sollen. Die Schöpfung beinhaltet zunächst mal nicht so etwas wie etwa einen moralischen Maßstab oder eine Ethik. Sie beinhaltet eine gewisse Ordnung, das sehen wir. Ja, wir sehen Pflanzen, wir sehen Tiere, wir sehen den Menschen. Wir sehen neben so etwas wahr wie Mann und Frau, das schon. Also wir nehmen eine gewisse Schöpfungsordnung wahr. Aber die Schöpfung, die Offenbarung in der Schöpfung, die Offenbarung Gottes in der Schöpfung geht nicht weiter, sie wird nicht konkreter. Da brauchen wir etwas anderes und das ist ja dann genau das, über das wir heute nicht mehr sprechen, der Teil 2 des Wort Gottes, was uns nochmal sehr viel mehr Konkretes über Gott selbst sagt und auch über uns Menschen im Verhältnis zu Gott selbst. Wir gucken nochmal ein bisschen weiter, da heißt es dann weiter in Vers 5, und am Himmel hat er die Sonne hingestellt. Genau, den Vers sehen wir noch unten jetzt auf der Folie. Und hier greift jetzt der David die Sonne exemplarisch heraus als einen Himmelskörper. Und ich habe schon gesagt, David war ein sehr guter Beobachter. Die Leute früher waren sowieso sehr viel bessere Beobachter der Natur als wir selbst. Selbst meine Urgroßeltern, die waren Bauern, die konnten das Wetter deuten. Damals gab es noch keine Satelliten, die das Wetter irgendwie beobachtet haben und uns damit mit irgendwelchen Daten geliefert haben. Die Menschen haben das Wetter beobachtet und haben ihre Schlüsse herausgezogen. Also meine Urgroßmutter hat immer gesagt, kommen die Wetter von Gießen, die Wasser fließen. Das habe ich mir gemerkt irgendwie. Und ich gucke heute immer noch mal, ob das stimmt, wenn die von Gießen kommen, also so von Osten. Und dann ist tatsächlich häufig so, dass die Regenfälle intensiver sind. Ne? Meistens kommt der Regen ja von Westen, aber wenn er dann mal von der anderen Seite kommt, dann wird es oft heftig. Also Menschen früher waren sehr gute Beobachter, das haben wir heute ein Stück weit verlernt. Einfach, weil wir nicht mehr so viel draußen in der Natur sind, weil wir auch nicht mehr so darauf angewiesen sind, weil wir andere Mittel haben und nicht mehr ganz so sehr an dem normalen Wetter hängen. Aber das war früher und auch zur Zeit Davids natürlich anders. Genau. Und er beschreibt jetzt die Sonne in einer Sprache, wo ich sagen würde, in einer nicht wissenschaftlichen Sprache. Ne? Er sagt, wie ein Bräutigam am Hochzeitstag kommt sie hervor. Das ist die Morgendämmerung. Und wie ein strahlender Sieger oder auch Held, kann man übersetzen, betritt sie die Bahn. An einem Ende des Himmels geht sie auf und läuft hinüber bis zum anderen Rand. Nichts bleibt ihrem feurigen Auge verhüllt. Hier merken wir, kommt David in Staunen. Und er bedient sich einer Sprache, um das in seiner Großartigkeit zu beschreiben. Wir brauchen oft Bilder, wenn wir etwas nicht so richtig in Worte fassen können. Und er charakterisiert ihr Wesen, wie wir die Sonne wahrnehmen, die wirklich morgens aufgeht und dann ihre Bahn zieht. Und dann am Abend wieder untergeht. Und er kommt ins Schwärmen. Oh, jetzt fehlt mir hier leider was. Jetzt muss ich euch gerade mal einen ganz kurzen Moment. Ich wollte euch nochmal gegenüberstellen, die Sprache, wie David sie gebraucht, mit dem, wie die Sonne in Wikipedia beschrieben wird. Das ist nämlich ganz interessant, deshalb nehmen wir uns ganz kurz die Zeit, das ist nicht so lang. Wenn ich den Empfang hätte, ginge das auch, genau. Das habe ich jetzt auf meinem Blatt nicht drauf. So, die Sonne, da haben wir sie. Wie finde ich das jetzt hier auch? Ich hatte es rausgesucht, habe es aber leider nicht mitgenommen. So, jetzt kommt's, hoffe ich. Na, ja, genau. Die Sonne ist der Stern, welcher der Erde am nächsten ist und das Zentrum des Sonnensystems bildet. Sie liegt im äußeren Drittel der Milchstraße und ist in dieser Umgebung ein durchschnittlich großer Stern. Die Sonne ist ein Zwergstern, der sich im Entwicklungsstadium der Hauptreihe befindet. Sie enthält 99,86% der Masse, jedoch nur ca. 0,5% des Drehimpulses des Sonnensystems. Ihr Durchmesser ist mit 1,4 Millionen Kilometern etwa 110 Mal so groß wie der mittlere Abstand zwischen Erde und Mond. Die Oberfläche der Sonne zeigt eine wechselnde Zahl von Sonnenflecken, die im Zusammenhang mit starken Magnetfeldern stehen. Sie werden neben weiteren Phänomenen als Sonnenaktivität bezeichnet. Die Sonnenstrahlung ist eine der Grundvoraussetzungen für die Entwicklung und den Erhalt des Lebens auf der Erde. Die durch die Sonnenstrahlung freigesetzte Energie beruht auf der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium, das sogenannte Wasserstoffbrennen in der Proton-Proton-Reaktion. Die Erde erreichen pro Jahr etwa 1,5 mal 10 hoch 18 Kilowattstunden an Sonnenenergie, 10.000 Mal mehr als die Menschen an Energie verbrauchen. Der Himmelslauf der Sonne gliedert den Tag und das Jahr. Sie wurde in dieser Rolle schon in der Urzeit in Sonnenkulturen verehrt. Soweit der Text aus Wikipedia. Das ist jetzt, würde ich sagen, ein sehr wissenschaftlicher Text, der uns auch die Sonne beschreibt. Und was würdet ihr sagen, welche Beschreibung ist richtiger oder ist richtig? Der aus der Wikipedia oder die Beschreibung von David? Beides, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ist beides richtig. Ne? Ja. Die naturwissenschaftliche ist korrekt und die andere, die Sicht von David, der den Schöpfer dahinter sieht, die den Zweck und die Bedeutung der Sonne oder der Schöpfung erkennt, ist eine andere Sicht. Zwei Sichten auf die gleiche Schöpfung, könnte man sagen. Und was würdet ihr sagen, welche Beschreibung ist die bedeutendere? Das ist eine gute Frage, ne? Was ist bedeutender? Also ich will jetzt Wissenschaft nicht abwerten, auf keinen Fall. Aber ich würde sagen, die zweite Beschreibung, Davids Beschreibung, ist die bedeutendere. Weil sie stellt uns den Schöpfer und Gott vor. Die Wissenschaft erforscht alles im Detail, aber sie macht keine Aussagen darüber, macht sie Aussagen darüber, wie die Sonne entstanden ist? Ja, vielleicht schon. Ja. Sie hat Theorien und Ideen, aber wie das Universum entstanden ist aus dem Urknall und was davor war, dann wird es dann schwierig. Und da merken wir auch, das ist eigentlich gar nicht mehr die Aufgabe der Wissenschaft, das zu erklären. Aber der Psalm erklärt es uns, Davids Blick, Gott erklärt uns, dass er dahinter steht, dass er der Schöpfer ist und diese Dinge so eingerichtet hat, wie wir sie vorfinden. Sie zeigt Zweck und Bestimmung, nämlich dass Leben auf der Erde möglich ist. Das hat uns ja auch Wikipedia erklärt. Wir brauchen die Sonne, wir brauchen die Energie, die Wärme und alles muss auch zusammenspielen. Die Erde muss sich drehen, wenn sie stehen bleiben würden, wäre die eine Hälfte zu heiß und die andere zu kalt. Also alles muss zusammenspielen, damit dieses Leben, so wie wir es hier vorfinden und sehen und über es staunen, überhaupt möglich wird. Ja, und das zeigt, dass Gott eine Idee, eine Zweck und Bestimmung hat, das Telos Gottes. Also Telos bedeutet, alles hat einen Sinn und läuft auf ein Ziel hin. Und genau dort nimmt uns David hinein. Und wenn wir den Psalm weiterlesen, sehen wir das auch nochmal sehr ausdrücklich, dass diese Schöpfung existiert und dass wir hier sind und die bewundern können und die auf uns wirken lassen können, ist nicht einfach ein Zufall, sondern Gott schafft sich Herrlichkeit. Er hat einen Menschen geschaffen, der ihn wahrnehmen kann. So wie wir Musik wahrnehmen können. Für mich ist es immer so ein Wunder, dass ich Musik wahrnehmen kann. Also der Musiker, der Musik macht, für den wäre es relativ witzlos, wenn keine Zuhörer da wären, die seine Musik hören, verstehen und wertschätzen könnten. Aber derjenige, der die Musik macht und derjenige, der hört und versteht und das zurückspiegelt, das gehört zusammen. Und genauso ist es hier auch. Gott schafft diese Welt und er schafft einen Menschen, der die wahrnehmen kann und auch ihn als Schöpfer dahinter sehen kann. Und das ist eine Sicht, die jetzt ein Materialist, der sagt, Naturwissenschaft erklärt uns alles, es gibt keinen Gott, alles erklärt sich aus sich selbst, wobei da eine Reihe von sehr großen Fragen offen bleiben, den Blick hat er nicht, den kann er nicht sehen, er sieht keine Zweckbestimmung, es ist alles Zufall, die Dinge entwickeln sich irgendwie, die können sich aufwärts entwickeln zu komplexeren Lebensformen hin, die können aber auch wieder zusammenbrechen, das ist völlig egal, was da passiert, es passiert irgendwie, aber da ist keiner dahinter, der irgendwie Zweck und Ziel damit hätte. Ganz anders der Blick Davids darauf, der den Schöpfer dahinter sieht, wo Gott sich selbst Lob schafft, indem er dieses Leben schafft und diesen Planeten. Nur das bringt uns diese übergeordnete Sicht. Wir sehen nicht nur die Details im Grunde genommen, das, was wir messen können und wiegen können, sondern wir sehen auch das, was außenrum ist, was wir nicht mehr in Gleichungen und Mathematik beschreiben können. Das ist die metaphysische Ebene. Der Materialist hat die nicht, der sagt, die gibt's nicht. Aber David hat die. Er sieht darüber hinaus. Und er sieht, dass, wie die Dinge eingerichtet sind, das, was uns die Naturwissenschaften nahe bringt, dass die Teil eines größeren Ganzen sind, was der David in den Blick nehmen kann. Und das ist etwas Wunderbares. Wenn ich mich rein auf die Naturwissenschaften stütze, dann ist es eine sehr stark reduktionistische Weltsicht. Das heißt, ich blende ganz viel aus. Da gibt es dann keinen Gott mehr, keine übergeordnete Bedeutung mehr, keinen Sinn dahinter. Das ist eigentlich eine sehr verkürzte Sicht der Welt. Wenn ich aber das Wort Gottes nehme und jetzt den Blick Davids einnehme, dann eröffnet sich plötzlich eine viel größere Sicht auf die Dinge. Ja, plötzlich gewinnt es alles an Bedeutung und hat einen Sinn und ein Ziel. Und ich würde mal behaupten, wir Menschen können mit dieser reduktionistischen Sicht auch ganz schlecht leben, weil wir Menschen sind so gemacht, dass wir immer auf der Suche sind nach den Dingen dahinter. Der Mensch braucht einen Sinn, er braucht eine Bestimmung und ohne geht das nicht wirklich gut. Das führt uns zu einer sehr stark existenzialistischen Weltsicht, wo wir sagen, ja, die eine Ebene ist das, was wir messen, wiegen und berechnen können und alles andere ist irrational. Da gibt es keine Wahrheiten mehr, da wissen wir nicht mehr so genau, was es ist, da kann sich jeder irgendetwas aussuchen. David hätte das nicht so beschrieben, sondern David hat gesehen, die Dinge, die da sind, sind der Hinweis auf die Hand dahinter, auf die Schöpfung Gottes. So, jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen Gas geben. Was nehmen wir mit? Wir nehmen mit, würde ich sagen. Wir dürfen neu lernen, aktiv zu sehen. Uns wirklich das anzuschauen, was da ist, das auf uns wirken zu lassen und zu hinterfragen. Wer steht dahinter? Irgendein Kommentator schrieb, wir leben in einer Welt, da gab es noch nie so viele visuelle Eindrücke wie in der Vergangenheit. Wir sehen Filme, wir sehen Bilder, wir sehen auf Werbung irgendwelche Dinge. Und doch ist der Mensch heute wahrscheinlich so wenig in der Lage wie noch nie, wirklich die Schöpfung zu erfassen und sie auf sich wirken zu lassen. Wir nehmen uns gar nicht mehr die Zeit, wir sehen sie gar nicht mehr so. Und ich möchte uns einladen, spazieren zu gehen und sich einfach die Zeit zu nehmen und zu schauen, was ist um uns herum und wie wunderbar ist das gemacht. Neu, aktiv zu sehen. Und ich möchte uns einladen, in der Schöpfung das Wirken und die Herrlichkeit ihres Schöpfers zu sehen und uns das in den Lobpreis einstimmen zu lassen. Weil der kommt dann automatisch. Ihr werdet anfangen, Gott zu loben. Mit euren Worten, in Gedanken, wie auch immer. Also mir geht es so und ich glaube, es packt jeden. Und auch zu begreifen, dass wir Teil dieser Schöpfung sind. Wir reden oft von der Natur und dann klingt es oft so, als wären wir gar nicht Teil der Natur. Das würde ich sagen, ist ein ziemlich großer Irrtum. Wir sind Teil dieser Natur, Teil dieser Schöpfung. Und wir können nicht ohne sie. Und Gott hat uns geschaffen als Menschen und in diese Schöpfung, in diese Natur hineingesetzt. Wir sind Teil des großen Ganzen. Und wir dürfen auch sehen, dass die Schöpfung Teil eines Planes ist, des Telos Gottes, das einen Zweck hat. In allererster Linie erstmal Lob für Gott hervorzubringen und Leben zu ermöglichen. Und Gott schreibt Geschichte mit uns Menschen, egal ob es uns gut geht oder ob wir gerade Not haben mit einer Menge Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Gott ist da und er schreibt Geschichte, auch mit deinem Leben, mit unserem Leben. Und du bist Teil dieses Telos Gottes. Und zum Nachdenken, der Schöpfer hat vielleicht noch mehr zu sagen. Und die Frage kann ich mit Ja beantworten und die können wir uns gerne beim nächsten Mal mal im Teil 2 von Psalm 19 anschauen. Und ich möchte schließen mit dem Satz: Wir leben mit einem Gott, der sich mitteilen will. Und das tut er, so wie uns David es im Teil 1 von Psalm 19 beschrieben hat, eben auch auf eine ganz tolle Art und Weise in seiner Schöpfung. Dieser Gott sei mit euch. Ein Gott, der sich mitteilen will und der Geschichte schreibt. Ihr seid Teil dieses Telos, ja, dieses Zieles, dieses Handeln Gottes. Amen. Ich bete noch mit uns. Ne? Genau. Herr Jesus, das, was wir sehen und was wir in der Schöpfung wahrnehmen können, ist so großartig, so groß und so klein und so ewig und so komplex und so vielfältig. Und ja, uns gehen oft die Worte aus und wir sehen, wie David Worte gefunden hat und Figuren, wie er die Sonne beschreibt, dass sie wie ein Held über unseren sichtbaren Horizont zieht. Und all das spiegelt deine Schöpferherrlichkeit wider. All das spiegelt deine Kreativität wider, deine Allmacht, all das, was du dir ausdenken und auch realisieren kannst. Und Herr, wir stehen einfach davor und staunen. Und wir möchten dich loben und preisen und mehr erkennen. Und Herr, wir möchten Teil dieses großen Planes sein, die du mit deiner Schöpfung schreibst und mit jedem einzelnen Leben, das du mit David geschrieben hast und das du bis in unsere Zeit heute weiter fortführst und die Linie ausziehst. Herr, wir sind dankbar dafür, mit einem solchen Gott unterwegs zu sein. Segne uns. Amen.